NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Und das sind heute einige unserer Themen. Saudi-Arabien unter Druck. Bundesregierung stoppt Rüstungsexporte. Hierzu Berichte aus Berlin und Brüssel. Außerdem unser Kommentar. Trotz EU-Kritik. Italien will weitere Schulden für Haushalt aufnehmen. Abschied vom INF-Abrüstungsvertrag. US-Sicherheitsberater Bolton erläutert Aufkündigung in Moskau. Und Druck durch Billigimporte und Klimaauflagen, nationaler Stahlgipfel in Saarbrücken. Der gewaltsame Tod des Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul sorgt weiterhin weltweit für Empörung. Tagelang hat die Führung in Riad das Verbrechen geleugnet. Inzwischen hat man die Tötung eingeräumt. Es heißt, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Der Bundesregierung reichen die jüngsten Erklärungen nicht. Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, es werde vorerst keine neuen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Und auch ein prominenter Wirtschaftsboss hat jetzt Konsequenzen gezogen. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Am Nachmittag kam die Absage, auf die alle gewartet hatten. Siemens-Chef Joe Keser gibt dem öffentlichen Druck nach und reist nicht zur Wirtschaftskonferenz nach Saudi-Arabien. Er habe hunderte, wenn nicht tausende Nachrichten zu diesem Thema erhalten und nur zwei Menschen hätten ihm geraten zu fahren, schreibt er in einer ausführlichen Erläuterung. Unter anderem SPD-Chefin Andrea Nahles und CDU-Politiker Norbert Röttgen hatten Keser aufgefordert, auf seine Teilnahme zu verzichten. Damit treten Politik und Wirtschaft in Deutschland nun sehr geschlossen gegenüber Saudi-Arabien auf. Ihre Forderung, den Tod des Journalisten Khashoggi gründlich, glaubhaft und transparent aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Für die Bundesregierung heißt das, so ihr Sprecher Steffen Seibert,
solange die Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was geschehen ist, so hatte es Außenminister Maas ausgedrückt, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.
Bundeskanzlerin Merkel hatte das gestern schon angekündigt. Geprüft wird nun, ob bereits erteilte Genehmigungen widerrufen werden können. Das sei möglich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorlägen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. In diesem Jahr seien, Stand Ende September, bereits Genehmigungen im Wert von rund 416 Millionen Euro erteilt worden. Was davon schon ausgeliefert worden ist, weiß das Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben noch nicht. Informationen dieser Art werden jährlich im Rüstungsexportbericht zusammengefasst. Aus Deutschland werden unter anderem Küstenwachboote nach Saudi-Arabien geliefert, die in Mecklenburg-Vorpommern gefertigt werden. Keinen Einfluss hat die Bundesregierung auf den Verkauf von Eurofighter-Kampfjets, an deren Produktion deutsche Firmen beteiligt sind. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU betonte deshalb heute:
Für mich wäre wichtig, dass wir auch zu einer gemeinsamen europäischen Haltung kommen. Das teile ich mit dem Außenminister Heiko Maas. Denn nur, wenn alle europäischen Länder sich einig sind, dann macht dies Eindruck auf die Regierung in Riad.
Die Bundesregierung will nun möglichst bald mit dem saudi-arabischen Botschafter in Berlin sprechen, hieß es heute aus dem Auswärtigen Amt. Aus der Opposition im Bundestag wurde der Exportstopp als überfällig begrüßt. Auf Eis legen reiche aber nicht. Es dürften nie wieder Waffen nach Saudi-Arabien geliefert werden, sagte Katja Kipping, die Parteichefin der Linken.
Denn die Menschenrechte werden in diesem Land in den Dreck getreten und Saudi-Arabien führt einen verheerenden Krieg gegen das Land Jemen, infolgedessen Millionen Menschen dort auch von Hunger betroffen sind und vom Hungertod bedroht sind.
Die Grünen erinnerten daran, dass es diese Rüstungsexporte niemals hätte geben dürfen. Schließlich habe die Große Koalition schon einmal angekündigt, dass sie Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien nicht mehr genehmigen wolle.
Wirtschaftsminister Altmaier hat eine gemeinsame europäische Haltung gegenüber Saudi-Arabien gefordert. Wir haben es eben gehört. Doch die gibt es nicht. Und es sieht nicht danach aus, dass man sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen wird. Über die Reaktionen in Brüssel, Astrid Korall.
Wenn es um eine Reaktion auf den Fall Khashoggi geht, um die Frage, was die EU jetzt tun solle, ist für den Europaabgeordneten Arne Lietz von der SPD die Antwort eindeutig.
Europa darf hier nicht national antworten, sondern muss europäisch die Rüstungsexportpolitik gegenüber Saudi-Arabien klarstellen.
Und dementsprechend keine Waffen und Kriegsgerät mehr nach Saudi-Arabien liefern.
Sodass Saudi-Arabien bewusst wird, dass Menschenrechte, die Ermordung von Journalisten, aber auch die Involvierung in humanitäre Kriegs- und Krisensituationen wie in Jemen nicht europäisch geduldet und mitgetragen werden.
Doch bislang ist eine solche europäische Antwort nicht zu erwarten. Am Wochenende hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zwar glaubwürdige und transparente Ermittlungen gefordert, alle Verantwortlichen für den Tod Khashoggis müssten uneingeschränkt zur Rechenschaft gezogen werden. Mit Blick auf Waffenexporte verwies eine Sprecherin Mogherinis heute aber darauf, dass die Entscheidung darüber letztendlich Sache der Mitgliedstaaten sei.
That final responsibility when it comes to this is with the member states.
Der grünen Europaabgeordneten Barbara Lochbieler reicht eine bloße Verurteilung der Tat nicht aus.
Wir brauchen wirklich ein EU-weites Verbot der Ausfuhr von Waffen. Und dazu gehört ein Exportverbot, aber man darf auch schon gelieferte Waffen nicht mehr warten oder erneuern.
Und sie forderte von jedem EU-Mitgliedstaat mehr zu tun.
Wir wissen nicht erst seit dem Fall Khashoggi, wie Saudi-Arabien mit Kritikern umgeht. Wir wissen, dass viele arrestiert sind, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger. Also wir wissen in der EU, die Mitgliedstaaten und auch die Kommission weiß, dass es hier zu schwersten Menschenrechtsverletzungen kommt. Und nichtsdestotrotz ist es immer nur bei Ankündigungen geblieben.
Gerade der Bundesregierung warf Lochbieler vor, bei Rüstungsexporten nicht konsequent zu sein. Trotz der Ankündigung, keine Waffen an kriegsführende Parteien liefern zu wollen, habe sie Rüstungsgüter für Saudi-Arabien genehmigt. Die Bundesregierung hat heute allerdings eins angekündigt. Sie will prüfen, ob bereits genehmigte Ausfuhren widerrufen werden können. Heute früh hatte EU-Kommissar Günther Oettinger in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dagegen vor übereilten Reaktionen gewarnt. Eine grundsätzliche Entscheidung zu Rüstungsexporten sollte man erst treffen, wenn eine umfassende Aufklärung geschehen sei oder man Vertuschung bei den Saudis vermuten müsse. Doch so lange wollen einige andere Europapolitiker nicht warten.
Die Bundesregierung will keine Waffenlieferungen mehr an Saudi-Arabien genehmigen. Hören Sie hierzu jetzt den Kommentar. Er kommt aus Berlin von Christoph Brössel.
Die Meldungen der vergangenen Tage machen deutlich, Saudi-Arabien ist nicht der Reformstaat, den viele Experten und Politiker in den vergangenen Monaten in der Monarchie gesehen haben. Ein Mythos ist zerstört. Das Reformprogramm 2030, Führerschein für Frauen, Kino für alle, das waren Zeichen, die auf eine Liberalisierung hindeuteten, die Hoffnung machen konnten. Doch der gewaltsame Tod des Journalisten Khashoggi im Konsulat in Istanbul ist ein Wendepunkt. Die Vorwürfe sind ungeheuerlich. Die Erkenntnis, die Bundesregierung hat ihren Einfluss auf das Regime in Riad völlig überschätzt. Noch laviert die Bundesregierung, ob ein Rüstungsexportstopp die Konsequenz sein könnte, meinetwegen. Noch gibt es Hoffnung, dass die deutsche Debatte einen marginalen Einfluss auf das Königshaus haben könnte und Aufklärung befördert. Doch ich wage die Prognose, die Antworten, die aus Riad kommen werden, dürften neue Fragen aufwerfen und niemanden überzeugen, der eine ernsthafte Aufklärung der Vorkommnisse erwartet, Pressefreiheit anmahnt, Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen ist es an der Zeit, endlich den Schluss zu ziehen, keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien. Das Land bezieht vergleichsweise wenige Waffen aus Deutschland, das ist richtig, und wahrscheinlich kratzt es niemanden in Riad, wenn Deutschland als Handelspartner ausfällt. Aber moralisch ist es schlicht nicht verantwortbar, Waffen zu liefern, die im Jemenkrieg eingesetzt werden. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Bleibt das Problem, kann die Bundesregierung überhaupt die Lieferung weiterer Patrouillenboote aus Mecklenburg-Vorpommern untersagen? Ja, zur Not muss die Bundesregierung eben Schadenersatz bezahlen. Und grundsätzlich muss die Debatte geführt werden, inwieweit Rüstungskonzerne auf Exporte angewiesen sind. Über Lieferungen an NATO- und EU-Mitglieder braucht man meiner Meinung nach nicht zu diskutieren. Und wenn Konzerne argumentieren, dass sie nicht überlebensfähig sind, sobald Ausfuhren in Drittstaaten untersagt werden, dann muss die Bundesregierung eben die Konsequenzen ziehen, höhere Preise für Rüstungsgüter in Kauf nehmen oder sogar Insolvenz ertragen. Viel komplizierter ist jedoch die Sache mit den europäischen Rüstungsgütern. Bislang werden Radarsysteme oder Eurofighter-Teile ohne größere Skrupel auch an Saudi-Arabien geliefert, wenn europäische Konsortien die Waffen herstellen. Der Maßstab sind dann eben doch britische oder französische Exportrichtlinien. Bundespolitiker zucken mit den Schultern und fordern gemeinsam gemeinsame Rüstungsexportregeln. Klingt gut. Wäre aber Zeit, konkreter zu werden. Deutschland und Frankreich wollen ein gemeinsames Kampfflugzeug bauen. Das Milliardenprojekt steht ganz am Anfang. Generäle und Industrievertreter unterhalten sich über Fähigkeiten und Anforderungen. Die Politik muss klar machen, dass ein solches Flugzeug nur an NATO-Partner und in EU-Länder verkauft wird. Das würde Europas Glaubwürdigkeit als handlungsfähiger Akteur auch gerecht werden.
Christoph Prössl kommentierte. Trotz der Kritik der EU-Kommission, die italienische Regierung bleibt im Haushaltsstreit hart. Rom hält an der angestrebten höheren Neuverschuldung fest. Damit will die Regierung ihre zahlreichen Wahlversprechen finanzieren. Die EU-Kommission hatte Italien aufgefordert, den Haushaltsplan zu ändern. Doch Regierungschef Conte wies heute das Ansinnen aus Brüssel zurück. Tassilo Forchheimer berichtet.
Der Leidensdruck muss groß gewesen sein. Erstmals in seiner Regierungszeit stellte sich der italienische Ministerpräsident den Journalisten aus aller Welt im Rahmen einer mehr als einstündigen Pressekonferenz. Dabei warb Giuseppe Conte um Verständnis für seinen harten Kurs gegenüber der EU-Kommission. Seine Regierung habe lange über ihre Wirtschaftspolitik nachgedacht und sei dabei zu der Überzeugung gekommen, dass Italien mit einem Weiter-so in eine Rezession gerutscht wäre.
Se avessimo continuato sulla stessa strada, sarebbe entrata in recessione.
Um dies zu vermeiden, habe sich die Regierung dazu entschlossen, auf Wachstum zu setzen.
Abbiamo detto, bisogna puntare sulla crescita.
Soll heißen, Italien bleibt bei seinem Plan, die Verschuldung im kommenden Jahr um 2,4% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Zur Beruhigung der Kritiker sagte der Regierungschef, die Zahl sei als Obergrenze zu verstehen.
2,4 è il nostro tetto massimo.
2,4 ist unser Maximum. Die weitere Entwicklung kann auch zu einem geringeren Defizit führen. Wir müssen also nicht zwingend 2,4% erreichen. Ganz sicher werden wir diese Grenze aber nicht überschreiten. Notfalls müssten Ausgaben gekürzt werden. Die von vielen Italienern befürchtete Vermögensteuer schloss Conte dagegen aus. Ausdrücklich betonte er, dass es für Italien keine Möglichkeit eines Austritts aus der EU und keinen Weg aus dem Euro gebe. Dazu wechselte der Juraprofessor sogar ins Englische, damit ihn die Journalisten aus aller Welt auch wirklich verstehen.
Read my lips. For Italy, there is no chance, no way to get Italy exit. There is no way to get out of Europe, of Eurozone.
Als Gründungsland der EU wolle Italien jedoch ein anderes Europa.
L'Italia è per un'Europa ancora più ambiziosa di come è strutturata adesso.
Italien ist für ein noch ambitionierteres Europa, für ein solidarischeres Europa, das mehr Verantwortung übernimmt. Und wenn Sie meine persönliche Meinung wünschen, heute geht Europa ein großes Risiko, weil es ihm nicht gelingt, den europäischen Traum, die Träume der europäischen Bürger einzufangen. Es gibt einen Bruch zwischen der europäischen Regierung und den Bürgern in Europa. Was Italien angehe, sei seine Regierung fest entschlossen, vieles zu verändern, sagte Giuseppe Conte vor der Auslandspresse. Wir sind angetreten, um das System zu erneuern, um es von innen heraus zu erneuern. Unsere Revolution ist freundlich und friedlich. Wir werden viele Gesetze ändern. An den eigenen Schuldenplänen soll es hingegen keine Veränderungen geben. Dies wäre das Eingeständnis, schlecht geplant zu haben. Dies sei jedoch nicht der Fall, so der italienische Ministerpräsident.
Rom beugt sich also nicht den Vorgaben aus Brüssel. Die EU-Kommission selbst ist entsetzt über das Vorgehen der italienischen Regierung. Nicht zuletzt, weil das Verhalten der Italiener Auswirkungen haben könnte auf die Stabilität des Euro. Wie geht es nun weiter im Haushaltsstreit? Erste Reaktionen aus Brüssel von Ralf Siener.
Eines stellte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici heute klar. Es gehe ihm keineswegs darum, sich in Italiens innere Angelegenheiten einzumischen und in die Details der römischen Haushalts- und Reformpolitik.
Je ne vais pas entrer dans le détail de ces mesures. Ça, c'est leur souveraineté.
Das sei Italiens Souveränität. Selbstverständlich könne das Land seine eigene Haushaltspolitik machen.
En revanche, respecter une règle commune comme tous les pays de l'Union européenne le font depuis 10 ans.
Aber eben unter Beachtung der gemeinsamen Regeln, wie sie alle Euro-Länder seit 10 Jahren haben, betonte der Wirtschaftskommissar heute gegenüber dem Sender France Inter. Und zwar ganz gleich, ob ein Land links oder rechts regiert werde.
Avec des politiques qui sont de gauche ou de droite.
Italiens Platz sei im Zentrum der Eurozone, nicht außerhalb, betont Moscovici, der Italien im Namen der EU-Kommission ein Ultimatum gesetzt hatte.
Aujourd'hui midi.
Bis heute Mittag musste die Regierung in Rom ihre Neuverschuldungspläne erläutern. Hi nun in Brüssel sozusagen. Immerhin, der parteilose Finanzminister Giovanni Tria kam pünktlich Moscovicis Aufforderung nach, zu erklären, warum Italiens Regierung den ohnehin schon überproportional hohen Schuldenberg 2019 noch einmal deutlich vergrößern will.
Ich kann confirmer effectivement que la réponse des autorités italiennes vient d'arriver.
Er könne bestätigen, dass Italiens Antwort soeben eingetroffen sei, gab Kommissionssprecher Skinas während der mittäglichen Pressekonferenz in Brüssel bekannt. Neuigkeiten seien nicht zu erwarten, hatte die Regierung in Rom bereits vorher klargestellt. Die Neuverschuldung wird nicht reduziert und ist damit laut Einschätzung der EU-Kommission ein schwerer Verstoß gegen die Regeln der Europäischen Union und beispiellos in der Euro-Geschichte. Was die Kommission ihrerseits zu einer beispiellosen Reaktion veranlassen kann, nämlich zu einer Zurückweisung des italienischen Haushaltsplans und der Aufforderung, diesen Plan innerhalb der nächsten 3 Wochen komplett zu überarbeiten. Eine Aufforderung, welche sich die EU-Kommission eigentlich sparen kann. Denn Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte seinen EU-Kollegen bereits im Vorhinein mitgeteilt.
Mir ist absolut klar, dass das nicht der Haushalt ist, den die Kommission erwartet hat und dass es Kritik gibt. Aber wir sind überzeugt von dem, was wir tun.
Weiterer Streit zwischen Rom und Brüssel ist also programmiert. Eine EU-Geldstrafe für Italien in Milliardenhöhe nicht ausgeschlossen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die EU bei den Brexit-Verhandlungen mit den Briten Geschlossenheit in den eigenen Reihen braucht. Italien ist nicht nur ein Kernland der Eurozone, wie EU-Finanzkommissar Moscovici betont. Der Nettozahler Italien ist auch ein Kernland der EU. Und das macht den Haushaltskonflikt zwischen Brüssel und Rom so brisant.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Der Vertrag über ein Verbot von landgestützten Mittelstreckenraketen gilt als ein Pfeiler der europäischen Sicherheit. Er sorgte Ende der 1980er Jahre für die Verschrottung von Pershing 2 und sowjetischen SS-20-Raketen. US-Präsident Trump hat am Wochenende nun angekündigt, dass die USA diesen Vertrag kündigen werden, weil er von Moskau verletzt werde. Sein Sicherheitsberater John Bolton ist daher heute in die russische Hauptstadt gereist, um diese Entscheidung zu erläutern. Markus Sambale weiß mehr.
Dramatische Musik, Bilder von startenden Raketen und Explosionen. Martialisch illustriert der staatliche russische Nachrichtensender den Streit über den Abrüstungsvertrag. Von den Gesprächen, die der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton hier in Moskau führt, dringt aber nur wenig nach außen. Während die Sorge vor einem neuen Wettrüsten weltweit wächst, scheint mancher in Moskau noch Spielraum für eine Einigung zu sehen. Donald Trumps Ankündigung, das Abrüstungsabkommen zu verlassen, wäre demnach nur eine Extremposition, um einen neuen Deal auszuhandeln. Außenminister Lavrov meint:
Ich habe nur von einer Ankündigung gehört und von Reaktionen, die auch in den USA widersprüchlich waren. Es gibt dort auch die Meinung, dass die Erklärung von Donald Trump nicht bedeutet, aus dem Vertrag auszusteigen, sondern dass es nur ein Vorschlag ist, ihn zu ändern.
Ein Problem dabei: Es gibt derzeit kaum Vertrauen zwischen beiden Seiten und die von Donald Trump konkretisierten Anschuldigungen wiegen schwer. Die USA werfen Russland vor, einen atomwaffenfähigen Marschflugkörper entwickelt zu haben, mit einer Reichweite von 2600 Kilometern. Dies wäre ein Verstoß gegen den INF-Abrüstungsvertrag von 1987. Der Kreml-Sprecher dementiert und dreht den Spieß um.
Präsident Putin hat schon oft alle Vorwürfe zurückgewiesen, dass Russland gegen den INF-Vertrag verstoßen habe. Wir haben umgekehrt Beispiele präsentiert, dass die USA es sind, die den Vertrag gefährden, durch die Stationierung eines Raketenschilds, dessen Systeme Raketen nicht nur zur Abwehr, sondern auch zum Angriff abfeuern können.
Trotz der Beschuldigungen sehen Experten Chancen, das Abkommen zu retten, wenn es denn politisch gewollt ist. Auf russischer Seite macht der Moskauer Militärexperte Pavel Felgenhauer zwei Lager aus, die um Einfluss ringen.
Nun, wir haben eine Partei des Krieges und eine Partei des Friedens. Die Staatsführung ist in dieser Frage gespalten. Der Wirtschaftsfachmann Kudrin, der Finanzminister oder die Zentralbankchefin, die sind für einen friedlichen Umgang mit dem Westen. Die Militärs, die Diplomaten und die Vertreter der Waffenindustrie meinen hingegen, Frieden sei unmöglich, man müsse aufrüsten.
Aus Sicht von Wladimir Putin liegt die Verantwortung derzeit allein in den Händen von Donald Trump. Sollte er seine Ankündigung wahrmachen und aus dem Abrüstungsvertrag aussteigen, müsse Russland reagieren, hieß es aus dem Kreml, um das militärische Gleichgewicht zu wahren.
Russland, aber auch die USA sind also bereit aufzurüsten. Es könnte zu einem Rüstungswettlauf kommen, wie damals in den 1980er Jahren bei der sogenannten Nachrüstung. In Europa und insbesondere in Deutschland ist die Sorge vor dieser Entwicklung groß. Die Trump-Entscheidung, den INF-Vertrag zu kündigen, wird in Berlin einhellig abgelehnt.
Das ist ein schlimmes Signal, das die Amerikaner ihn jetzt in Frage stellen.
So wertete der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmidt, den Abrüstungsvertrag zu verlassen. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, sagte, der Vertrag habe 30 Jahre Europa sicherer gemacht.
Wir bedauern diesen angekündigten Rückzug der USA. Wir sehen im INF-Vertrag ein ganz wichtiges Element der Rüstungskontrolle.
Noch auf dem letzten NATO-Gipfel im Juni habe man einstimmig festgestellt, dass sich die USA an den INF-Vertrag halten. Seibert meint nun, dass man von einem Bruch des Vertrags durch die Russische Föderation ausgehen müsse. Und deshalb habe man
Russland vor langem aufgefordert, die schwerwiegenden Zweifel an seiner, an Russlands Vertragstreue auszuräumen. Diese waren aufgekommen durch einen neuen russischen Raketentyp.
Der heißt im NATO-Jargon SSC-8 Screwdriver, gehört zur Iskander-Familie und wird in der russischen Exklave Kaliningrad stationiert. Alexander Lambsdorff von der FDP beschreibt diesen Typ.
Das ist ein System, das genau in die Reichweite fällt, das wir gerade gehört haben. 500 bis 5500 Kilometer landgestützt, damit verboten. Also, dass die Russen den Vertrag verletzen seit 2014, bezweifelt eigentlich niemand.
Der außenpolitische Experte fordert daher:
Ich bin der Meinung, wir brauchen einen Sonder-NATO-Gipfel, um einmal den INF-Vertrag zu diskutieren, aber auch die Zukunft der Abrüstungspolitik und der Rüstungskontrollpolitik insgesamt.
Sarah Wagenknecht von der Linken geht noch weiter. Sie möchte nicht, dass Waffen modernisiert werden, sondern im Gegenteil, hier befindliche der Amerikaner, die im rheinland-pfälzischen Büchel vermutet werden, abgezogen würden. An einen entsprechenden Beschluss erinnert Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen.
Eigentlich hatte der Deutsche Bundestag 2010 beschlossen, mit allen Fraktionen diese Atomwaffen endlich abzuziehen. Und die Bundesregierung, wenn sie auch jetzt hier ihre Appelle an die US-Regierung ernst meint, muss jetzt sagen, wir beenden die deutsche nukleare Teilhabe, so wie das andere Länder in der Vergangenheit wie Kanada auch getan haben.
Ob und wie Deutschland und die NATO-Alliierten nun auf den Vorstoß von Trump reagieren, sei von weiteren Beratungen abhängig, hieß es heute in Berlin.
Ein Bericht von Horst Kleuser. Die deutsche Stahlindustrie steht mächtig unter Druck. Gründe sind unter anderem der Handelskonflikt mit den USA, aber auch weltweite Überkapazitäten. Hinzu kommen strenge Klimaauflagen und steigende Energiekosten. Was also tun? Darüber haben heute Unternehmens- und Gewerkschaftsvertreter sowie Politiker im Saarland beraten, auf dem ersten nationalen Stahlgipfel. Gekommen waren aber auch viele Stahlarbeiter. Florian Mayer.
Die Stimmung unter den rund 2000 Stahlarbeitern vor der Saarbrücker Saarlandhalle ist gut, trotz der ernsten Lage der deutschen Stahlbranche. Zumindest an der Bratwurstbude herrscht Hochkonjunktur. Vor einem brennenden Herz aus Stahl versammeln sich Stahlarbeiter fürs Gruppenfoto. Über die vergangenen 30 Jahre sind in der deutschen Stahlbranche über 200.000 Jobs verloren gegangen. Der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Handelsstreit durch Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die Klimaschutzauflagen und die Überkapazitäten treffen den deutschen Markt hart. Die Politik muss endlich etwas tun, fordert Stahlarbeiter Steffen Staub.
Um die Stahlindustrie in Deutschland, in Europa zu stärken und halt eben gegen Dumpingpreise und die Stahlschwämme aus anderen Ländern gegenzuwirken.
Eine Allianz der Stahlländer soll das probate Mittel dafür sein. Die hat sich heute auf dem ersten nationalen Stahlgipfel gegründet, bestehend aus Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und dem Saarland. Ihr Ziel? Gemeinsam mehr Schlagkraft entwickeln.
Zusammen mit meinen Kollegen bin ich zur Überzeugung gelangt, dass wir dort systematischer auch zusammenarbeiten müssen. Nicht immer nur dann, wenn eine Krise irgendwie sich abzeichnet, sondern dass es hier darum geht, die Interessen auch insbesondere von Stahlländern zu bündeln,
erklärte die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz und saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Die Probleme der Stahlbranche lassen sich nur auf Europa- und weltpolitischer Ebene lösen. Nicht weniger hat sich die Allianz in einem 8-seitigen Papier als Ziel gesetzt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin so zusammengefasst.
Das heißt, Protektion aus dem Ausland abwehren, das heißt, Strafzölle wieder rückgängig machen, das heißt, die Überkapazitäten auf dem Weltmarkt begrenzen.
Und ganz zentral im Papier der Allianz, die Klimaschutzpolitik nicht national, sondern international denken. Es müsse Chancengleichheit unter den weltweiten Produzenten hergestellt werden. Deshalb fordern die 6 Stahlländer unter anderem auch mehr kostenfreie CO2-Zertifikate für deutsche Stahlhersteller und längere Übergangsfristen in Sachen Emissionsreduzierung.
Im Zeitraum von 2021 bis 2030 erwarten wir alleine für die Stahlindustrie in Deutschland zusätzliche Kosten von bis zu 3,5 Milliarden Euro durch den erforderlichen Zukauf von Emissionszertifikaten. Daher braucht die Branche eine uneingeschränkte Zuteilung von Emissionszertifikaten auf dem Niveau der effizientesten Anlagen und einen Ausgleich für die höheren Stromkosten,
sagte Hans-Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Die saarländische Wirtschaftsministerin Rehlinger könnte sich zudem eine CO2-Steuer für ausländische Produzenten vorstellen. Aber auch die Stahlhersteller selbst sind gefordert. Mehr Innovationen, mehr Forschungsverbünde soll es geben, um zum Beispiel die CO2-ärmere Stahlerzeugung mit Wasserstoff voranzutreiben.
Immer öfter verhängen Gerichte in Städten Fahrverbote für Autos mit Dieselmotoren. So ein Fahrverbot könnte es auch in Frankfurt geben. In Hessen wird am Sonntag gewählt. Und im Wahlkampf setzte sich Bundeskanzlerin Merkel jetzt dafür ein, die Gesetze so zu ändern, dass es nicht zu Dieselfahrverboten kommt, wenn die Grenzwerte nur geringfügig überschritten werden. Über den Vorstoß der Kanzlerin Tanja Oppelt.
Bei der geplanten Gesetzesänderung der Bundesregierung geht es um den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote grundsätzlich für zulässig erklärt. Sie müssten aber verhältnismäßig sein. Daraufhin, so das Bundesumweltministerium, hätten die Kommunen die Bundesregierung gebeten zu klären, was ist denn eigentlich verhältnismäßig? Die Haltung der Bundesregierung dazu ist klar. Wenn der Stickoxid-Grenzwert nur geringfügig überschritten wird, sei ein Fahrverbot unverhältnismäßig, sagt Umweltministeriumssprecher Stefan Haufe.
Wenn jetzt eine Kommune vielleicht für ein Jahr oder für anderthalb Jahre ein Fahrverbot verhängen soll, ist das ein enormer Aufwand. Das kommt auch zu einer enormen Verunsicherung. Wenn wir auf der gleichen Seite aber mittlerweile ein Set an Maßnahmen entwickelt haben, wie wir auch die Luftschadstoffbelastung senken können. Also das muss man einfach abwägen.
Der europaweit gültige Grenzwert für Stickoxid liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Alle Kommunen, die bei der Schadstoffbelastung zwischen 40 und 50 Mikrogramm liegen, das sind 51 deutsche Städte, sollen laut Haufe als geringfügig belastet eingestuft werden.
Wir können in Städten mit geringen Überschreitungen bei den Grenzwerten mit schnell realisierbaren Maßnahmen, also der bekanntere Mix aus Nachrüstung von Bussen, Elektrifizierung von Lieferfahrzeugen, Taxis oder der Busflotte, auch mit Veränderungen der Verkehrsführung, die Grenzwerte dort absehbar ohne eine stärkere, größere Verkehrseinschränkung einhalten.
Nur in den 14 deutschen Städten, in denen die Grenzwerte massiv überschritten werden, sollen Fahrverbote als verhältnismäßig eingestuft werden. Linke und Grüne im Bundestag werten die geplante Gesetzesänderung als Aufweichung der Grenzwerte. Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Unser Ziel ist saubere Luft. Unser Ziel sind nicht Fahrverbote. Aber wir werden Fahrverbote nur verhindern können, wenn es endlich zu Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Konzerne kommt. Es kann nicht sein, dass der Druck von den Konzernen jetzt genommen wird, indem man sagt, macht euch mal keine Sorgen, an den Hardware-Nachrüstungen kommt man vorbei, denn wir verändern die Grenzwerte.
Tatsächlich verändern kann die Bundesregierung die Grenzwerte nicht, denn die sind europaweit festgeschrieben. Die geplante Gesetzesänderung soll nur eine Art einschätzende Handreichung für die Kommunen sein. Wir können Fahrverbote nicht verbieten, heißt es im Bundesumweltministerium. Die Entscheidung darüber treffen weiterhin die Kommunen und die Gerichte. Dass das Thema aktuell wieder auf die Tagesordnung kommt, liegt vor allem an der Landtagswahl in Hessen am kommenden Sonntag. In Frankfurt droht nach einem Gerichtsurteil ein Fahrverbot, ein heikles Thema im Wahlkampf. Die hessische Landesregierung hat rechtliche Schritte gegen das Frankfurter Fahrverbot, das ab dem kommenden Jahr gelten soll, eingelegt. Eine Entscheidung steht noch aus.
Und mit diesem Bericht von Tanja Oppelt geht das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.